Detektor FM. Zurück zum Thema.
Moin moin und hallo zur zweiten Ausgabe des Doc-Festival-Podcasts hier bei Detektor FM. Ich bin Jonas Junak und bei mir ist Oliver Haupt.
Moin.
Ich habe es gerade gesagt, es ist der zweite Tag heute. Gestern war Eröffnung um 18.30 Uhr oder um 19.30 Uhr? 19.30 Uhr, ne?
18.30 Uhr im Hauptbahnhof und 19.30 Uhr dann nochmal im Sinistar mit offizieller Eröffnungsveranstaltung dann.
Hm. Der Eröffnungsfilm, wir haben das gestern in der Folge schon kurz angerissen, heißt Das Forum. War es voll im Hauptbahnhof gestern?
Ja, also Sitzplätze und auch die Treppenplätze sozusagen waren eigentlich komplett weg. Und es war frisch, echt
kalt, ne?
Kalt nach einer Zeit, ja.
Hattest du das Gefühl, dass das eine gute Wahl für einen Eröffnungsfilm war?
Ja, schon. Auf jeden Fall denke ich auch einer der Hochkaräter im Programm. Mhm. Auch mit Spannung erwartet, auch so in der Presse auf jeden Fall berichtet. Hatte ja dann gestern Weltpremiere. Greift wieder, wie wir es ja gestern schon kurz hatten, ein weltpolitisches Thema auf. Passt, denke ich, in die Zeit, wo sich ja alles gerade immer ein bisschen mehr zuspitzt. Und für diese Zeit soll das Forum ja auch ein Stück weit irgendwie ein Lösungsvorschlag sein oder wirklich ein Angebot schaffen, um solche Probleme möglicherweise anzugehen. Ja, ich denke, gute Wahl, interessanter Film.
Genau, auf die inhaltliche Kritik und auf unsere Meinung zu dem Film kommen wir gleich noch so ein bisschen zu sprechen. Ich muss sagen, ich fand es, glaube ich, auch eine gelungene Wahl für einen Eröffnungsfilm. Und was Ralf Euhe aus der Auswahlkommission dazu sagt, das können wir jetzt mal eben hören.
Wenn es klar ist, dass man diesen Film haben kann, kommt man, glaube ich, nicht umhin, ihn auch tatsächlich zu nehmen und ihn haben zu wollen dann am Ende. Aber es ist nicht, dass man da jetzt die große Agenda jetzt da draus machen kann. Und mit Eröffnungsfilmen ist sowieso immer schwierig. Also wen man alles, wessen Begehrlichkeiten, Empfindlichkeiten, Bedürfnisse, Vorstellungen man da alles Rechnung tragen muss. Und wir dachten sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr, dass diese beiden Filme das tun, dass sie einerseits streitbar sind und dass sie trotzdem so dieses besondere Flair haben, eben was ein Eröffnungsfilm, glaube ich, bei jedem Film am Ende haben muss auch.
Streitbar, sagt Ralf Euhe, und streitbar finden wir ihn auch, glaube ich, beide. Also wir haben jetzt schon in der Vorbereitung dieser Folge auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen und ich glaube, jeder hat auf jeden Fall eine Meinung zu dem Film, oder?
Habe ich auch so wahrgenommen, auf jeden Fall wieder umstritten, was ja nicht schlecht sein muss.
Ja.
Also das World Economic Forum, kurz WEF, findet seit 1971 statt, einmal im Jahr in einem Schweizer Alpendorf, Davos. Das ist eine Zusammenkunft von wichtigen oder den wichtigsten Entscheidungsträgern sogar aus der Wirtschaft, Politik, aber auch aus der Wissenschaft. Da nehmen also Wirtschaftsexperten teil, Politikerinnen, Politiker, Lobbyisten auch, auch Journalisten und Journalistinnen und auch gesellschaftliche Akteure.
Kannst du Klaus Schwab vorher?
Nee. Also man hat ihn natürlich als Chef irgendwie vielleicht mal wahrgenommen, indem er die Panels oder das Forum allgemein eröffnet hat. Aber hätte ich jetzt den Namen Klaus Schwab gehört, hätte ich nicht sofort gewusst, wer das ist.
Ja, und das ging mir genauso und ich glaube, es geht super vielen so. Markus Vetter meinte im Interview, dass es ihm selbst so ging. Aber der Typ, also Klaus Schwab, ist ja im Endeffekt eine wahnsinnig wichtige Person da. Und was der da aufgebaut hat, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Das Fazit wollen wir eigentlich später aber nochmal genau bringen. Ich glaube, weil wir beide auch auf jeden Fall noch Kritikpunkte an dem Film haben.
Ja.
Vorher wollen wir aber mal reinhören in das Interview mit Markus Vetter, was ich im Vorfeld dieser Folge geführt habe. Wie lange hat es gedauert und wie hast du es geschafft, an den Herrn Schwab so ranzukommen, dass man fast das Gefühl hat, dass der das vergessen hat, dass du da bist mit einer Kamera?
Also erstmal, der Erste, der es geschafft hat, das war der Christian Beetz, der Produzent, der vor 5 Jahren ihn aufgesucht hat und mit ihm ein einstündiges Gespräch geführt hat und ihn gefragt hat, ob er sich vorstellen könnte, über das Weltwirtschaftsforum was zu machen. Weil bis dahin kam eben noch nie jemand so nah dran, dass die überhaupt mal aufgemacht hätten ihre Türen, dass man einen echten Dokumentarfilm über sie macht. Das wollte auch damals niemand von denen, also von der ganzen Abteilung. Weil es natürlich auch gefährlich ist, weil man könnte ja nur einen Bashing-Film machen. Also, und dann ging es so 3 Jahre, dass sie sich wirklich daran auch die Zähne ausgebissen haben an diesem Laden. Das war nicht so einfach. Und dann kam Christian eben auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, als Regisseur so einen Film zu drehen und zu übernehmen. Und ich konnte mir das schon vorstellen, weil es eben ein Zeichen der Zeit ist. Wir sind in einem Moment in der Geschichte, wo wieder mal die Frage nach der Elite gestellt wird, nach dem Establishment, ob die überhaupt noch das Ruder im Griff haben, ob die überhaupt noch das Recht haben, uns zu führen. Und das Establishment wird an allen Ecken und Enden abgewählt, gerade im Moment. Und das ist ja der Ort, wo sich die Elite trifft, die eigentlich das Heft in der Hand haben sollten. Und deswegen war ich auf jeden Fall, mir war ziemlich bewusst, dass es ein wichtiger Film ist. Die Frage war, ob ich Lust darauf hatte, ihn zu drehen. Weil irgendwann hat man ja selber keine Lust mehr auf diese Elite und jetzt die wieder zu treffen. Und dann habe ich ihn aber besucht und ich bin einem Menschen begegnet, der mich tief beeindruckt hat, weil er leidenschaftlich war und weil er vor 50 Jahren eine Vision hatte. 1971, als er das Ganze gegründet hat, hat er nämlich gedacht, und ich finde, das ist fast eine kindliche Idee, wenn ich die Mächtigen dieser Welt, die mächtigen CEOs versammle und mit ihnen über Ethik spreche, ob ich die vielleicht wachküssen kann, ob ich was verändern kann.
Diese Naivität fast, die du beschreibst, und diese Nahbarkeit, und du sagst, das ist eine kindliche Idee von dem Herrn Schwab, da konnte ich nicht genau einschätzen und war mir auch am Ende des Films nicht sicher, ob das wirklich so ist oder ob das einfach seinem Profitum geschuldet ist, dass man denkt, dass der wirklich einfach drauf los das macht, mit diesem, ja im Prinzip, einfach nur dieses Kommunikationsforum schafft.
Nee, er ist erstmal beharrlich, steht der Tropfen hüllt den Stein. Er hat auch nicht aufgehört, er steht morgens, ich sage mal wahrscheinlich um 5:30 auf, dann schwimmt er erstmal gegen den Strom, dann arbeitet er und geht abends, sage ich mal, mit der Tagesschau oder mit den Tagesthemen ins Bett und das seit 50 Jahren. Er arbeitet eben für etwas, er versucht seine Vision wirklich umzusetzen und hört auch nicht auf, bis sie Früchte trägt. Und er kann mit Kritik übrigens umgehen. Also es sind alles Eigenschaften, die ich sehr geschätzt habe. Er hat ja nochmal 1971 nochmal eine zweite Idee, dass er gesagt hat, das Multi-Stakeholder-Prinzip erfunden hat, dass er gesagt hat, also eine Firma ist eben nicht nur für seine Shareholder verantwortlich, sondern eben auch für fürs Kollegium, für die Umwelt, für die Gesellschaft als Ganzes. Und das hatte der 71 formuliert. Heute wären wir überhaupt froh, wenn es irgendjemand formulieren würde. Ne? Und was mich so gewundert hat, dass ich ihn nicht kannte. Also ich kannte den Menschen nicht, der völlig verdrahtet ist auf der ganzen Welt. Wahrscheinlich ist er mächtiger als jeder andere auf der Welt, mächtiger als Obama oder der Papst, weil er es viel länger macht und alle kommen zu ihm und alle wollen zu ihm kommen. Und er ist so im Hintergrund. Ich kann dir gar nicht sagen, ob da Profitum dahinter steckt. Natürlich steckt, weil er ein Profi ist, weil er letztendlich, wenn die Greta zum Beispiel gefragt wird, die Greta Thunberg, was würdest du gerne ändern, sagt sie, everything, alles. Ist auch eine tolle Aussage, ist auch eine kindliche Aussage übrigens. Und er, witzigerweise, macht ja auch alles. Das wusste ich auch nicht. Es ist eben nicht nur ein neoliberaler Haufen, was ich dachte, wo sich also nur die Mächtigen die Hand reichen und Geschäfte machen, sondern wirklich, die versuchen an allen Ecken und Enden etwas zu verändern. Eigentlich, wenn du so hinguckst, denkst du, fast zu viel. Du kannst doch nicht alles machen irgendwie. Du kannst nicht eine Batterie-Alliance machen, eine Palmöl-Alliance, dann die Fourth Industrial Revolution an den disruptiven Technologien arbeiten, damit Politiker und Erfinder und Google-Tech-Companies zusammenkommen, um diese Technologien zu regulieren und in den Griff zu bekommen. Er macht wirklich alles. Aber er setzt es auch um.
Du hast eben gesagt, er war der mächtigste oder wahrscheinlich einer der mächtigsten Männer der Welt, wahrscheinlich mächtiger als Obama. Das dachte ich auch, als ich den Film gesehen habe und habe mich dann aber gefragt, ist das wirklich so, dass diese Macht, die er in sich vereint, weil alle eben zu ihm kommen, so wie du es gesagt hast, dass das eine Macht ist, die am Ende ein Ergebnis produziert, oder ist er am Ende mehr Dienstleister für die wirklich mächtigen Personen der Welt?
Vielleicht beides, aber ich glaube, dass viele Regierungschefs etwas tun würden für ihn, weil sie ihn mögen, weil sie sich wachküssen haben lassen. Einige vielleicht auch nicht, die sagen, okay, das ist ihnen egal, aber ich habe gemerkt, wie diese Elite ihn liebt. Also sie finden es toll, wie er ist. Also vielleicht auch deswegen, weil er sie nicht kritisiert. Das ist ja das Geheimnis eines Gastgebers, der nicht dauernd hergeht und sagt, du bist doch ein Arschloch, du machst doch alles falsch hier, was weiß ich, sondern er lässt sie alle leben. Er hat ja auch diesen O-Ton, dass er sich mehr fühlt wie ein Priester, der sagt, okay, auch die Sünder, also die, was falsch machen, die möchte ich auch hier haben, anstatt sie jetzt gleich zu kritisieren und lieber, und das sagt er auch, auf eine weiche Art letztendlich sich ihnen annähern, also einem Bolsonaro sich auf eine weichere Art annähern, als gleich sagen, hey, du bist doch hier der Letzte, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Ich meine, ich glaube, es liegt ja, die Wahrheit liegt ja oft in der Mitte, und einerseits brauchst du eine Greta Thunberg, die sagt, hey, macht endlich mal was, ich kann nicht mehr zugucken. Und das ist ja auch das, was die Zuschauer, was die Wähler gerade im Moment zum Ausdruck bringen, die können nicht mehr zugucken über das, was die Politiker da veranstalten. Dann hast du eine Jennifer Morgan, die nutzt aber auch diese Veranstaltung, um selber mit den Leuten in Kontakt zu kommen, nutzt aber genau diese Plattform.
Kurz, das ist der CEO von Greenpeace.
Genau, der CEO von Greenpeace. Und die eher den Finger in die Wunde hält und sagt, also hier wird nicht genug getan für unsere Umwelt.
Aber da hatte ich das Gefühl, und das war auch eine Szene, die wahrscheinlich bewusst auch von euch so eingesetzt wurde, dass man ja zum Beispiel die Pressekonferenz von Greenpeace sieht, wo sie mit Firmenvorstehern spricht über Projekte, wie man Klimaziele zum Beispiel erreicht. Und die ist im Gegensatz auch ganz klar, gefühlt im Gegensatz ganz klar dargestellt zu den Pressekonferenzen mit dann den großen Politikern, völlig leer. Da sitzen 5, 6 Pressemenschen im Publikum, und im Endeffekt hat man das Gefühl, dass das zwar auch stattfindet, aber dass eben genau das Stattfinden von sowas wie Jennifer Morgan, die da ist, und anderen, die da sind, eher so ein bisschen dem Greenwashing dient. Also dass dadurch, hatte ich das Gefühl, Konzerne, die da auftreten, versuchen, sich eben diese Rolle der, ja, wir machen was, diese Attitüde zu geben.
Das könnte auch sein, das stimmt. Also die Frage ist aber auch immer, wer kommt hin letztendlich? Das ist ja auch immer die Frage des Interesses. Also die Leute hatten viel mehr Interesse an einem Trump. Da war ein Riesenauflauf irgendwie, ne? Und dann ist da viel weniger Interesse. Das entscheidet ja auch nicht der Gastgeber, oder er schafft die Plattform. Und das ist wie wir, wenn wir Filme machen, und wir machen wichtige Filme und keiner geht hin zu den Dokumentarfilmen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ein Dokumentarfilm, der kriegt manchmal heutzutage 3000 Zuschauer. Wir sind 80 Millionen Zuschauer in Deutschland. Manchmal kann man gar nichts, egal was du machst, man kann dann nichts dafür, wenn die andere Seite gar nicht kommt und du eigentlich vor leeren Reihen spielst. Das ist ja fast was Ähnliches. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich nicht dir da nicht zustimmen würde, dass es nicht zum Teil auch ein Greenwashing ist. Und das sagt ja gerade die Jennifer auch in dieser Runde, wo sie sagt, sie kann nicht anders als sagen, dass das Ganze doch vielleicht auch nur eine Feigenblattveranstaltung ist, der wir hier gerade beiwohnen. Aber auf der anderen Seite, da sitzt halt der Chef von Procter & Gamble und da sitzt der Chef von Pepsi Cola. Und sie liest ihn auf eine gewisse Art auch die Leviten, und sie hören sogar zu. Das ist ja das Schöne an dieser Szene, dass sie so einen bestimmten Moment auch betroffen sind. Und vielleicht hat ja jetzt, ist das vielleicht auch die Gunst der Stunde letztendlich, dass selbst diese CEOs merken, wir stehen hier am Abgrund und vielleicht müssen wir zusammenarbeiten. Und wenn es jetzt so eine Plattform nicht gäbe, dann müssten wir sie erst aufbauen und dann wäre es vielleicht auch zu spät.
Der Film lässt uns ja, also du bringst am Ende oder im letzten Drittel des Films Greta Thunberg rein. Die kommt dann, besucht das Forum, auch hält da auch die Rede. Man bleibt aber trotzdem mit der Frage natürlich zurück, mit der ja aber wahrscheinlich jeder Mensch gerade, die sich wahrscheinlich jeder Mensch gerade stellt. Können wir Hoffnung haben, dass die das irgendwie hinkriegen? Oder muss der Wandel irgendwie anders stattfinden. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir diese Frage natürlich auch während dieses Filmes ständig gestellt hast. Was ist denn jetzt nach Fertigstellung der Arbeiten dein Ergebnis? Also wahrscheinlich hast du keins, aber bist du irgendeiner Hoffnung näher oder eher davon abgekommen?
Doch, der Film soll ja Hoffnung, der Film soll Hoffnung machen. Und ich würde sagen, bevor wir den Weg der Revolution wählen und oder die Menschheit den Weg wählt, abzuwählen, wir sind kurz davor, noch ein paar Wahlen und wir haben eine Revolution, aber wir wissen gar nicht, was für eine. Das kann eine rechte Revolution sein, eine linke Revolution, das kann Faschismus sein, es kann alles Mögliche bedeuten. Es geht so schnell, dass man plötzlich aus Frust auch den Falschen wählt. Wenn es passiert, passiert es. Es wird sowieso passieren. Wir können es auch nicht mit so einem Film ändern. Der Film will vielleicht nur sagen, halt, eines haben wir. Wir haben Vorurteile. Wir haben ganz bestimmt Vorurteile. Ich hatte Vorurteile. Und wenn ich genauer hingucke, sehe ich andere Menschen. Ich sehe gute wie böse Menschen. Ich sehe einen Monsanto-Typ, dem ich nicht glaube. Ich sehe aber auch einen Murat und einen Dominik, die Mitarbeiter, die eigentlich zur Elite zählen und die ich ganz klar sehe, die haben das Herz an der richtigen Stelle, die wollen was Richtiges, so wie die Jennifer auch was Richtiges will. Und sie will es auf die Art, sie hält den Finger in die Wunde, auch die Greta will was Richtiges, aber auch diese Leute dort wollen auch was Richtiges. Die stehen nicht morgens auf, weil sie sagen, sie wollen mit diesem Ding die Welt gegen die Wand fahren. Und ich finde, nur diese Vorurteile, es hat alles nochmal einen zweiten Blick verdient. Und das sollen ja Dokumentarfilme erreichen, einfach nochmal genauer hinzugucken, wo stehen wir wirklich, um dann irgendwann in der Zukunft die Entscheidung zu treffen, welchen Weg gehen wir als Menschheit.
Ich glaube, wenn man das Gespräch, was ich mit Markus Vetter geführt habe, jetzt hört, wird klar, dass auf der einen Seite Klaus Schwab selbst auf jeden Fall sich sicher ist, dass er zumindest mit dir dadurch diese Kommunikationsplattform in diesem Forum zu bieten, die Welt ein kleines Stück besser macht. Und ich finde, man hat das Gefühl, dass auch Markus Vetter, der Regisseur, Klaus Schwab für dieses Ziel irgendwie wertschätzt. Und auch irgendwie die Berechtigung dieses Zieles, die Welt so ein bisschen besser zu machen, indem diese mächtigen Personen miteinander sprechen, irgendwie wertschätzt und dieses Ziel sieht. Hast du am Ende des Films das Gefühl gehabt, du verstehst, wohin dieser Film will und was Markus Vetter dir sagen will mit diesem Film?
Nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, was ist das Ziel des Films? Was will Markus Vetter damit bezwecken? Einerseits klar, er will Transparenz schaffen, hinter die Kulissen blicken. Das gelingt auch größtenteils auf jeden Fall, finde ich. Wie schon angesprochen auch, das sind einprägsame und sehr nahbare Aufnahmen. Andererseits habe ich mich aber auch gefragt, will Vetter dieses Forum oder das negative Image, was dieses Forum hat, es gibt ja auch immer wieder diese Vergleiche mit der Bilderberg-Konferenz und so weiter, will er dieses Image irgendwie ein bisschen aufpolieren? Will er eigentlich zeigen, Leute, schaut mal, so schlecht ist das Weltwirtschaftsforum gar nicht, wie immer alle denken oder auch sagen, auch in der medialen Berichterstattung. Ich habe mich auch gefragt, schafft es der Film oder schafft es Vetter mit seinem Film wirklich hinter die Kulissen zu blicken? Es gibt Szenen, die dafür sprechen, auf jeden Fall, die auch sehr intime Einblicke gewähren. Die wichtigen Entscheidungen werden offenbar einfach wirklich unter Verschluss sozusagen in Hinterzimmergeschäften irgendwie dann abgeschlossen. Man hat auch im Film mehrmals gesehen, wie Vetter mit seinem Team aus dem Raum geschickt wurde, wenn es sich so ein bisschen zugespitzt hat, wenn es auf Ergebnisse oder Abmachungen hingelaufen ist. Und ja, diese Fragen werden eben, wie gesagt, nicht abschließend geklärt.
Und ich finde, da muss man auch am Ende in der Analyse sagen, dieses Forum, du hast es gesagt, es gibt es jetzt fast 50 Jahre und ich finde, man sieht an der Situation, die ja auch im Film dargestellt wird, die diese Welt jetzt irgendwie vor sich hat, so, was diese fast 50 Jahre von diesem Forum gebracht haben, nämlich eigentlich nichts so. Eigentlich hat man ja in den letzten 50 Jahren gesehen, gut, dieses Forum rettet uns da jetzt auch nicht raus.
Ja, also ein paar Szenen, gerade im Mittelteil des Films sozusagen, sollen, glaube ich, auch zeigen, dass das doch was geschafft wurde. Es geht da um verschiedene Projekte, zum Beispiel in Ruanda und Ghana, wo wir aber auch so ein bisschen bei meinem nächsten Punkt oder bei meinem nächsten Kritikpunkt wären, den ich auch auf Twitter zum Beispiel schon darüber gelesen habe gestern Abend, dass im Film wirklich keine marginalisierten Menschen zu Wort kommen.
Ja.
Menschen, die nicht am Forum selbst irgendwie beteiligt sind oder dazu eingeladen wurden. Und deswegen gelingt es Vetter trotzdem nicht, dieses elitäre Bild, was viele von dem Forum haben, irgendwie aufzubrechen. Weil die Menschen, die im Film zu Wort kommen, sind tatsächlich meist oder eigentlich durchweg einfach Mitglieder dieser Elitenkreise, sind wirklich geladene Gäste, sind irgendwelche Spitzenwissenschaftler, die sich mit speziellen Thematiken beschäftigen, irgendwelche Firmenchefs und ja.
Also kann man abschließend vielleicht sagen, oder würde ich sagen, ein imposanter, beeindruckender Film?
Definitiv,
der, auch
bildgewaltig.
Der auch als Eröffnungsfilm irgendwie seine Daseinsberechtigung hat?
Ja.
Aber auch ein Film, wo man am Ende auf jeden Fall ein Fragezeichen hintermachen muss, ist er kritisch genug und wird das Forum da ja kritisch genug beleuchtet?
Ja, sehe ich auch so. Wir werden sehen, wie jetzt die Diskussion auch weitergeht. Ja. Der wird heute nochmal gezeigt.
Ja.
Gerade im Moment ab 10 Uhr mit einem anschließenden Q&A mit Markus Vetter. Mhm. Wir schauen, ob da noch interessante Fragen aufgeworfen werden.
Genau. Und für morgen gucken wir heute die Filme Spuren. Da geht es um die NSU-Morde. Da werden die Hinterbliebenen aufgesucht. Und wir gucken Army, ein Porträt eines südkoreanischen jungen Soldaten. Das war's für heute von mir, Jonas, und von dir, Olli.
Von mir auch.
Und
wir hören uns morgen.
Genau, bis dann. Ciao.
Ciao.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.